Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, heute hier zu sein. Einige kenne ich ja von euch und das macht dann immer wieder Freude, euch zu sehen, miteinander zu reden. Ja, wie schon kurz gesagt, ich bin aus Villach, darf seit 20 Jahren schon in Kärnten sein. Und nachdem der Jan gegangen ist, darf ich für den Jan jetzt die Predigten und Texte einteilen bei uns und die Gottesdienstleiter. Aber die haben ja alle nacheinander abgesagt. Drei haben gute Gründe, sehr gute Gründe, sind selber im Dienst und zwei andere, ja, auch da wollen wir gnädig sein, brauchen sicherlich Auszeit oder was auch immer, weshalb sie nicht kommen können. So bin ich heute wieder hier bei euch, aber ich bin nicht beleidigt, es ist nicht so, dass ich muss, sondern es freut mich einfach, Gottes Wort zu lesen. Ich habe tiefe Freude, sein Wort zu lesen und immer mehr und mehr zu erkennen. Das ist für mich das Größte und das Schönste, das zu wissen, was Ewigkeitswert hat und es weiterzugeben. Ich meine, wir können darüber reden, Kurt hat schon gesagt, die Natur und Dinge, und ich genieße es auch. Und wenn Freunde kommen aus Deutschland, und ich darf ja seit ein paar Jahren am Farker See wohnen, die sagen, weißt du, wie schön es ist? Sage ich, ja, ich weiß, wie schön es ist. Und auch das weiß ich, dass wird eines Tages mal vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Die Schönheit wird vergehen. Aber was bleiben wird, ist sein Wort. Und sein Wort wird auch in Ewigkeit im Himmel Gültigkeit haben, weil er das Wort Gottes ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Hochzeitseinladung abgelehnt hast. Sicherlich gibt es Gründe dafür, ja. Die kamen leider zu spät, weil ich bin auf Dienstreise oder den Urlaub umzuplanen, das kostet schon sehr viel Geld, was auch immer es ist. Mir ging es schon mal so, dass ich nicht nur eine Hochzeit absagen musste, sondern mehrere Hochzeiten. Hat damit zu tun, dass ich auf der Bibelschule war, 3 Jahre, im Sommer ist Praktikum und wenn man auf die Philippinen ist, kann man nicht, technisch kann man zwar zurückfliegen, ja, die knapp 20 Stunden und dann wieder zurückfliegen, aber mit so viel Zeitverschiebung und Kräfte und so weiter ist das nicht weise. Ist das nicht weise. Sonst wäre ich gerne auf Hochzeiten gegangen und diese Zusage gemacht. Bei manchen Leuten weiß man das ja, da bahnt sich etwas an und man kann es ja kaum erwarten, dass die Hochzeitseinladung kommt. Und es ist auch was Schönes, gemeinsam zu feiern, das, was Gott an Segen schenkt. Und Hochzeiten sind nicht Erfindung des 21. Jahrhunderts, nicht wir haben das erfunden, weil es so toll ist, diese ganze Kulisse zu schmücken und alles vorzuplanen, so schön es auch ist, gell, Letizia? Ich habe mich ja auch gefreut zu heiraten und dieses vorzubereiten. Die Hochzeit ist eine Erfindung Gottes. Gott hat Ehe gestiftet. Er hat Mann und Frau geschaffen und sie zusammengeführt. Und deswegen ist das, was wir heute lesen, Matthäus Kapitel 22 von Vers 1 bis einschließlich 14, da spricht Jesus in einem Gleichnis von einem königlichen Hochzeitsmahl. Da darfst du die erste Folie. Und es wird ein Hochzeitsfestmahl geben. Bei Gott selber. Er wird diese Hochzeitfeier durchführen. Da wird die Braut, das ist die Gemeinde, die Gläubigen und Jesus Christus, der Bräutigam, gemeinsam feiern. Dieses Fest gemeinsam feiern. Der Text, den wir haben, ist in der sogenannten Karwoche. Wir gehen gerade im Matthäus-Evangelium durch und sind seit 4, 5 Wochen schon in dieser Karwoche. Das heißt, von dem Einzug Jesu in Jerusalem reiten auf einer Eselin, auf einem Füllen, das noch niemand saß, bis hin zur Kreuzigung. Und in dieser Zeit, diese knappe Woche, wird Jesus herausgefordert. Er wird angegriffen. Und man sucht Aussagen bei ihm hoffentlich zu finden, damit man ihn verklagen kann und sagen kann, seht ihr? Ja, ja, die anderen 3 Jahre, die könnt ihr ruhig vergessen. Da hat er nur, war er nur ein Schauspieler. Das ist die wirkliche Aussage. Sie suchen eine Aussage, wo sie ihn verklagen können. Und Jesus spricht dazu den Pharisäer und Sadduzäer. Ja, diese zwei Gruppen, die passen nicht zusammen. Die einen glauben an das ewige Leben, die Pharisäer, die Sadduzäer glauben nicht an das ewige Leben. Ja, wenn man das weiterliest, werden sie auch fragen, ja, mit dem war er verheiratet, mit dem und dem. Und in Ewigkeit, mit so vielen Leuten verheiratet zu sein, das geht doch gar nicht. Das kriegen wir den Kopf nicht rein. Und Jesus sagt, im Himmel wird man nicht verheiratet sein. Also das kurz nur zu dem Hintergrund. Er spricht diese Einladung aus. Und was ist die Reaktion? Was ist die Reaktion? Ich habe drei Gedanken, die ich nach und nach entfalten möchte. Der eine ist zu unwillig. Ja, diese Null-Bock-Mentalität. Zu beschäftigt, diese Null-Zeit-Mentalität. Und das dritte, zu selbstgerecht, diese Null-Buß-Mentalität. Ja, das kommt nach und nach. Die erste ist die Null-Bock-Mentalität. Ja? Sie werden eingeladen, da möchte ich lesen, die Verse 1 bis 3. Erstmal. Da kam Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Aber sie wollten nicht kommen. Aber sie wollten nicht kommen. Ich meine, jeder hat auch das Recht, Nein zu sagen. Gott zwingt keine Menschen. Er ist immer der Einladende. Wer sind diese Erstknechte, die einladend sind? Ich denke, es ist ganz klar, wer es ist. Vielleicht seid ihr überrascht, dass ich das jetzt sage. Es ist Johannes der Täufer und die Jünger Jesu. Was war die Situation gewesen? Israel war in der Gefangenschaft Babylon. Ja, Daniel, Esra, Nehemia und sind zurück in das Land, das Gott ihnen geschenkt hat. Und keine 100 Jahre später fangen sie wieder an, kranke, alte, faule Tiere zu opfern. Weil die gesunden und starken Tiere wollten sie für sich selber haben. Sehr wahrscheinlich zum Vermehren, um Profit zu machen oder gutes Fleisch zu essen. Aber das Beste haben sie Gott nicht gegeben. Und wenn wir das letzte Buch im Alten Testament, Malachi, lesen, hat Gott sie herausgefordert. Und danach hat Gott wie viele Jahre geschwiegen? 430 Jahre. Kein Prophet, kein Zeichen, kein Reden, gar nichts, absolut gar nichts. Wie wir das so ungefähr empfinden mit dem eisernen Vorhang, den Ostblock, ja? Die konnten nicht zu uns und darüber ging es schon, aber das war mit hohem Aufwand und was nicht alles. Ja? Gott hat geschwiegen 430 Jahre. Wenn dein Ehepartner mal nichts sagt zu einer Frage, oder die Kinder nicht antworten zu der Frage. Ja, gefühlsmäßig kommt es manchmal uns sehr lange vor, ja? Wieso schweigst du? Wieso sagst du nichts? Ich weiß nicht, was du denkst. Ich weiß nicht, was du empfindest. Ich weiß nicht, wie du weiter davor gehen möchtest in diese Situation. Aber wenn Gott 430 Jahre schweigt, da ist nichts da. Und dann kommt der Johannes, der Täufer, den Gott gesandt hat. Was sagt er? Matthäus 3, 1 bis 12, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Auf einmal beginnt Gott wieder zu reden und er ladet die Menschen ein. Kommt zu meinem Reich, aber zu meinem Reich zu kommen, muss ich Buße tun. Ja? Wie in Vers 3, in Matthäus 22, und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Wir waren die geladen. Das war das Volk Israel. Jesus ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist, zu seinem Volk. Und die Jünger hatten auch dieses Vorrecht gehabt, indem Jesus sie immer zwei und zwei ausgesandt hat. Nicht jeden Tag, nicht jede Woche, nicht jeden Monat. Aber es gab Situationen, wo Gott sie ausgesandt hat. Der Herr Jesus selber sie ausgesandt hat. Und sie berichten, was sie alles getan haben. Nur bei diesem einen konnten sie den Dämonen nicht ausgesandt. Treiben. Gott ist am Einladen. Gott erbarmt sich über sein Volk und ladet ein. Denn in seinem Reich ist genügend Platz zu kommen. Er hat so viel Platz, dass jeder kommen kann und dort sein darf. Aber was heißt das? Aber was sagt uns der Text? Aber sie wollten nicht. Ja? Sie wollten nicht. Diese null Bock. Ich habe keinen Bock, dahin zu gehen. Ich mag das nicht. Ich will das nicht. Ja, es ist kein Nachdenken darüber, wer ladet wem ein? Warum bekomme ich eine Einladung? Warum geht es in diese Einladung? Und diese Null-Bock-Mentalität zeigt einfach kein Interesse, kein wirkliches Interesse an dem König aller Könige. Sie hätten ja fragen können, Johannes, du, wer hat dich beauftragt? Wieso redest du so eine Botschaft, die haben wir die ganze Zeit nicht gehört? Wieso glaubst du, dass du das so sagen kannst, wenn doch da die Pharisäer sind, die das geistliche Oberhaupt vom Volk sind? Ja, da wird nicht nachgedacht. Eigeninteresse ist wichtiger. Eigene Wege gehen anscheinend besser. Kannst du dich noch an deine erste Einladung erinnern? Als man dir erzählt hat, dass es einen Retter gibt, der für dein Sündenproblem gestorben ist und dir alles vergeben will? Wie hast du da reagiert? Warst du ablehnend und gedacht, das ist, sowas gibt es ja nicht. Also das ist ja echt konfus. Das ist ja echt ein Märchen, was du erzählst. Wie kann jemand für mich sterben? Damit ist dann all mein Sündenproblem geklärt. Es passt doch alles bei mir. Ich brauche keinen Heilsbringer von außen. Ich krieg mein Leben schon gebacken. Ich komme nicht zu dieser Feier. Der zweite Punkt, zu beschäftigt. Ja, diese Null-Zeit-Mentalität. Da möchte ich lesen von Vers 4 bis 7. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach: Sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie überachteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte und misshandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er sehr zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Eine zweite Einladung, die der König austeilt. Und jetzt sehen wir den Charakter Gottes. Er ist nicht so wie wir. Einladung ausgeteilt, abgesagt, frustriert, sauer, Arme verschenkt, okay, passt, dann gibt es gar Feier. So ist nicht Gott. Er ist wirklich barmherzig. Er ist wirklich geduldig. Seine Liebe zeigt darin, dass er nochmal Knechte aussendet. Und sagt, okay, haben Sie auf die ersten Knechte nicht gehört, dann sende ich nochmal Knechte aus. Und dann heißt es in Vers 4, nochmals andere Knechte, nicht die gleichen. Vielleicht mit dem Hintergedanken, vielleicht werden sie auf die anderen wenigsten hören, wenn sie das Gleiche sagen. Vielleicht kommt der Mensch dann zur Besinnung, dass er das zweite Mal hört, das Gleiche, aber von jemand anders. Vielleicht und hoffentlich, vielleicht könnte das wahr sein, was die sagen. Aber wir sehen hier, die Menschen sind so sehr besorgt mit sich selber. Ja? Der eine hat einen Acker gekauft, ich meine natürlich. Ist ja verständlich, dass man ein Grundstück kauft, um ein Haus zu bauen. Oder dass man Gewerbe hat. Das ist vollkommen klar. Die Bibel spricht nicht irgendetwas an, was nur lauter Märchen ist, sondern sie spricht die Wahrheit an. Bis heute werden Grundstücke gekauft, bis heute gehen Menschen einem Gewerbe nach. Gründen eine Firma oder sind Angestellte. Man sitzt nicht den ganzen Tag zu Hause und dreht Däumchen und vor lauter Sonnenschein weiß man nicht, was man machen soll. Das ist die Einladung der anderen Knechte. Und jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wer sind dann die anderen Knechte, gell? Es sind die Apostel, also die Jünger Jesu, die dann jetzt Aposteln sind, und die Märtyrer. Und einer der bekanntesten Märtyrer ist in der Apostelgeschichte. Der Stephanus. Ja? Der war kein Apostel, aber er war ein Jünger. Jesu, ein Nachfolger, der zum Glauben gekommen ist. der ein Diakon war in der Gemeinde in Jerusalem. Und er predigt das Evangelium. Er sagt, ihr seid es, die Jesus ans Kreuz genagelt hat. Was haben sie mit ihm gemacht? Ihn gesteinigt. Und während er kurz vor seinem Tod bittet er noch Gott um Vergebung für die, die ihn steinigen, dass sie zur Vernunft kommen. Also Gott sendet andere Knechte aus, um sie einzuladen. Aber sie achten es nicht. Sie verachten es und jeder hat Ausreden. Jeder begründet seine Ablehnung, warum er nicht kommen darf. Aber wir sehen auch, dass Gott mit seiner Geduld auch begrenzt ist. Und dass er so enttäuscht ist von seinem eigenen Volk, dass er sich auserwählt hat, dass er sich erkauft hat, dass er herauskristallisiert hat mit Aram, der hinausgeht, um ihnen ein neues Land zu geben, in dem sie wohnen dürfen, frei von der Knechtschaft des Ägyptens, um ihn anzubeten, und sie lehnen ihn ab. Sie wollen nicht. Ja, diese Null-Zeit-Mentalität. Ich habe keine Zeit. Es gibt doch viel wichtige Dinge zu tun. Und das, was hier auch noch der Text sagt, als Vers 7, als der König das hörte, wurde er zornig und sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Gott hat einen Teil seines Gerichts schon ausgeübt. Und er wird noch eines Tages am großen weißen Thron sein endgültiges Gericht ausüben. Aber das, was Jesus hier sagt, hat sich ereignet 70 nach Christus. Jerusalem ist niedergebrannt worden. Der zweite Tempel ist zerstört worden. Und es steht bis heute die sogenannte Klagemauer. Ein kleiner Rest, der übrig geblieben ist. Gott hat heidnische Menschen gebraucht, die gegen sein Volk kommen und die Stadt niederbrennen. Können wir auch Matthäus 24, 1 bis 3 nachlesen. Gott sagt das voraus und es ist geschehen. Er hat Gericht geübt über die, die gesagt haben, ich habe keine Zeit. Ich will nicht zu dieser Hochzeitsfeier kommen. Ich möchte dich als meinen König nicht annehmen. Auch heute sind Leute so beschäftigt, ob man es über den Gartenzaun oder während der Arbeit, in der Mittagspause oder wo man ist, im Urlaub, auf dem Spaziergang oder vielleicht ganz bewusst hingeht zum T-Bus-Einsatz oder andere Möglichkeiten gibt es genügend und Menschen einladet zu dieser großen Herrlichkeit, zu dieser großen Hochzeitsfeier, die noch stattfinden wird. Und es werden Ausreden sein. Und sie haben Ausreden. Sie haben nicht den Blick für den König aller Könige. Sie haben nicht dieses Herz, das ihnen gegeben worden ist, darüber nachzusehen, wer ist dieser König. Sie wischen diese Einladung weg. Sie sind mehr mit sich beschäftigt und wollen groß rauskommen und weit kommen, als nachzudenken, wer hat mir eigentlich das Leben gegeben, dass ich bis hierher gekommen bin, dass ich diese Dinge erleben darf, diese Dinge genießen darf, diese Dinge erfahren darf. Wie oft bist du eingeladen worden und hast Ausreden gehabt? Ich weiß es von mir selber. Ich habe das Vorrecht gehabt, Eltern zu haben, Großeltern zu haben, die an Gott und Jesus glauben. Hatte das Vorrecht gehabt, in einer ziemlich großen Gemeinde aufzuwachsen. Da war viel los gewesen. Habe so vieles gehört und wollte doch meinen eigenen Weg gehen. Ich habe auch gedacht, ich habe jetzt für Gott keine Zeit. Ich wollte so gerne Fußball spielen. Aber nicht nur das Fußball spielen, sondern ich wollte zu was Großem werden, wie jeder Bub es werden möchte. Nicht umsonst ziehen sie die Trikots an mit den Namen hinten. Das ist das Vorbild. Da möchte ich mal hinkommen. Und deswegen habe ich nicht Zeit mit dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und als Gott es so dramatisch in mein Leben hat zugelassen, dass ich zur Besinnung komme, durch einen Autounfall, weil ich so stolz auf mein Leben war, auf meine Errungenschaft, dass ich ein Golf 2 habe. Ich war der Erste gewesen in meinem Freundeskreis, weil ich der Älteste war. Und das hat mir nicht gereicht, man hat es noch ein bisschen verschönert, das Auto, ja, mit schwarz-roten Rückleuchten. Das war schön. Das war menschlich gesehen einfach dumm, aber als Bub war das ein Ziel. Und dann weiß ich noch, als meine Mutter mir gesagt hat, das war der erste Mittwoch im neuen Jahr, weil ich am 1. Jänner Geburtstag habe, Willi, fahr bitte nicht mit dem Auto, vor allen Dingen nachts, weil du hast nicht die Erfahrung. Was habe ich gesagt? Das ist mein Auto, ich habe dafür bezahlt, ich habe es mir erarbeitet, ich kann tun und machen, was ich will. Ich habe meine Freunde abgeholt, wir sind Billard spielen gegangen. Also nichts Schlimmes, keine Disco, Billard. Und wir haben geschaut, dass wir um 9:30 zurückfahren. Ich habe eine Vorfahrt, stand auf einer Kreuzung und ich habe das nicht einschätzen können, wie schnell ist er, wie nah ist er bei mir. Und ich dachte, er ist weit genug, ich kann fahren. Und es hat geclasht, nicht hinter den Rädern, vor den Rädern. Einmal sich gedreht. Wir waren so stolz, dass wir uns nicht angeschnallt waren. Ich habe das Lenkrad eine ganze Woche gespürt. Airbag gab es damals noch nicht. Und das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, war nicht, das Auto ist jetzt hin. Das war mir zwar bewusst, aber mein ganzer Stolz war mir bewusst. Mein ganzer Stolz war mir bewusst, ich habe keine Zeit für Gott. Jetzt nicht, später, wenn die Fußballkarriere zu Ende ist, gell? Dann habe ich mehr Zeit. Habe ja genug Geld, brauche ja nicht arbeiten. Kann ja dann genug Zeit mit Gottes Wort mich beschäftigen. Das Erste, was mir klar geworden ist, mein ganzer Stolz. Ich habe dafür gearbeitet. Das ist mein Auto. Und ich kann machen, was ich will. Und ich komme nach Hause, das erste Mal, um 2 Uhr morgens, so spät bin ich noch nie nach Hause gekommen, mit 18 Jahren. Ich sitze in der Küche und bin über meinen Stolz sehr zerbrochen. Meine Mutter kommt, sie umarmt mich. Kein Vorwurf. Habe ich dir gesagt? Warum hast du es gemacht? Wieso willst du nicht lernen? Wieso willst du nicht verstehen? Diese Liebe, dass jemand einen annimmt, habe ich praktisch erfahren. Wie sehr Gott mich liebt. Wie sehr er mich liebt, dass er mich am Leben erhalten hat. Ja, er durfte nur 70 fahren, aber er war bestimmt knapp 90. Ich hätte auch tot sein können. Ich hätte ein Krüppel sein können. Das Leben wäre vorbei. Aber er in seiner Gnade schenkt Liebe. Er ist geduldig und barmherzig. Lässt mich zur Besinnung kommen und zu begreifen, dass es ihn gibt. Aber viele Menschen wollen nicht begreifen. Sie sind mit sich beschäftigt. Und deswegen haben wir das Gleichnis, das ich nicht auslegen möchte, aber von dem verlorenen Sohn beim Schweinezug. Manche Menschen müssen erst dort landen, damit sie begreifen, dass sie kein Schwein sind, sondern echt noch in dieser Situation Gott Gnade schenken kann und Umkehrung schenkt. Und wenn du heute hier bist, denn ich kenne dich nicht, ich kenne nicht jeden, und du doch diese Entscheidung nicht getroffen hast, Jesus noch nicht angenommen hast, zwar weißt du von ihm, ja, dass er gestorben ist, dass er bezahlt hat, dann lehne diese Einladung nicht ab. Er schickt mehrere Knechte, aber wann der letzte Knecht kommt, das weißt du nicht. Und das wusste ich auch nicht, aber mit dem Unfall war das mir so bewusst und so klar. Mein Leben hätte auch zu Ende sein können. Vorbei sein können. Oder solange ich lebe, ein Krüppel sein können. Auf Hilfe angewiesen. eine Belastung für meine Eltern, weil ich so stolz bin. Weil in mir so viel Stolz ist und ich nicht wollte diese Einladung Gottes annehmen, sondern zur Seite geschoben habe. Vielleicht sagst du, naja, das ist ja deine Geschichte mit dem Unfall. Okay, das ist meine Geschichte, ja. Das ist nicht deine Geschichte. Aber du weißt nicht, ob du den Gottesdienst heute zu Ende erleben wirst. Denn ich weiß es selber nicht, wann Jesus kommen wird. Deswegen, wenn du seine Stimme hörst und diese Einladung ausgesprochen ist, zu dem König aller Könige zu kommen, dann lass dir das auch als Warnung sein, auch wenn das schon passiert ist mit der verbrannten Stadt. Es wird ein Gericht geben und Gott wird Gericht halten. Und auch wenn die Sonne noch morgen scheinen wird und übermorgen, Gott wird eines Tages Gericht halten. Und es gibt ein zu spät. Nicht wie beim Fußball eine Nachspielzeit, eine Verlängerung. Es ist außen vorbei. Und wenn wir zum dritten Punkt gehen, zu selbstgerecht, das ist die Verse 8 bis 14. Da sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereitet, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an den Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute. Und das Hochzeitmahl wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier reingekommen und hast doch kein Hochzeitsgewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Wie gesagt, Gott hat nicht aufgegeben. Gott ist nicht genauso wie wir. Gott hat dieses Ziel nicht einfach in den Kopf gesetzt und mit sturer Gewalt bringt er das zu Ende. Denn Gott weiß, dass es Menschen gibt, die wirklich umkehren werden. Die werden umkehren. Und jetzt ist eine Situation da, dass er sagt, geht nicht dorthin, sondern er sagt, alle ladet ein. Fragt nicht nach dem Pass. Bist du hier Ausländer? Nein, an die gilt diese Einladung nicht. Alle sind eingeladen. Und wenn man das heilsgeschichtlich betrachtet, hat Gott Israel zur Seite geschoben. Und jetzt dürfen alle Nationen, was als erstes dem Volk Israel galt, jetzt alle Nationen zu ihm kommen. Ladet sie alle ein. Macht keine Ausnahme. Und es kamen Leute in großer Schar. Und diese Einladung, diese größte Einladung, die gilt noch bis heute, bis zu dem Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommen wird. Und so glaube ich, nachdem er seine Gemeinde, die Kinder Gottes, zu sich genommen hat, und selbst wenn es Juden sind, auf ihnen eine Decke war und sie den Messias Jesus Christus erkannt haben, so glaube ich, werden sie ebenfalls entrückt. Und für die, die nicht geglaubt haben, die Juden, bis zum heutigen Tag, auf denen die Decke ist, wird dann Gott zum Ziel kommen. Und ich glaube, das, was jetzt passiert unten, sind die Vorbereitungen. Die Vorbereitungen. Denn diese Auseinandersetzung, die gab es immer. Aber was wir global sehen, dieser Hass, dass Jesus der Messias ist, der ein Jude ist. Man lehnt ihn ab. Man will die Einladung nicht wahrhaben. Ja, sie sind zu selbstgerecht. So viel Stolz ist in ihnen drin. Und dann lesen wir aber weiter zu diesem Person, ne? Denn Gott hat ja das Vorrecht, auch die Gästeliste zu begutachten. Er weiß es, aber er schaut sich die Gäste an. Ob, ich sage es jetzt mit meinen Worten, ob die Gästeliste mit den Personen übereinstimmen. Und er findet da jemand, der kein Hochzeitsgewand hat. Na, für uns ist heute das ein bisschen natürlich komisch, gell? Wenn wir eingeladen werden zum Hochzeit, schauen wir in den Kleiderschrank, das passt noch, ja, von der Figur, okay, ist nicht zu alt, mit dem kann ich noch gehen, oder nein, ich kaufe was Neues. Ich weiß, damals, wo wir jung waren, für jede Hochzeit haben wir was Neues gekauft. Wir haben nicht das Gleiche angezogen von anderen, das war bei uns so. Aber hier in dem Text ist es ja ein Text aus vor 2000 Jahren. Damals war es üblich gewesen, wenn eine Hochzeit war, hat derjenige, der Hochzeit, die Hochzeitseinladung ausgeteilt hat, auch ein Hochzeitskleid, Gewand gegeben, damit du auch würdig zur Hochzeit erscheinen kannst. Wenn wir das heute machen würden, dann würden wir echt arm werden. Also für jeden ein Hochzeitsgewand geben, der eine will das, der andere will das, das ziehe ich nicht an und bitte das, dann werden wir arm. Aber damals war es so. Und dass Jesus das Hochzeitsgewand so verwendet, hat eine Bedeutung. Und er findet einen Menschen, der hat kein Hochzeitsgewand an. Und er sprach, Freund, wie bist du hier reingekommen? Und hast doch kein hochzeitliches Gewand an. Er aber verstummte. Er wollte dabei sein bei dieser Feier, aber er wollte dieses Gewand nicht anziehen. Ja, das nenne ich diese Bußmentalität, ja? Nicht bereit sein, umzukehren und sein eigenes Leben aufzugeben und das Leben anzunehmen, das Gott wollte. Denn ich möchte eine Textstelle lesen aus Jesaja 61, Vers 10. Da sagt der Prophet Jesaja etwas voraus. Und ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist völlig in meinen Gott. Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich zu dem priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich für ihren Geschmeide geschmückt. Ja, da verwendet der Jesaja Bildsprache, um deutlich auszudrücken, was in uns passiert ist, wenn wir Jesus angenommen, dieses Heil angenommen haben, wo wir bereit gewesen sind, ja, ich bin ein Sünder und ich bitte um Vergebung. Er kleidet mich neu. Er wäscht mich rein. Und das Kleid der Gerechtigkeit darf ich anhaben. Und wenn ich das Kleid der Gerechtigkeit anhabe, dann darf ich bei dieser Hochzeitsfeier, die stattfinden wird, in Zukunft dabei sein. Und das habe ich mir nicht selber gekauft, das hat er mir gegeben, indem er meine Schuld bezahlt hat, mich reingewaschen hat. Und die Frage ist, hast du dieses Hochzeitsgewand an? Hast du es an? Wenn du es nicht anhast, dann denke drüber nach und tue Buße, kehre um. Die Bußpredigt war nicht einfach ein Slogan von Johannes des Täufers. Ja, jede Firma hat so seinen Slogan, ja, um Werbung für sich zu machen, okay. Diese Aufforderung, Buße zu tun, ist der Weg zu Gott. Und mit zwei Menschen, die wir alle gut kennen, ist Judas und Petrus. Beide haben den Herrn verraten. Der eine mit dem Kuss, der andere am Feuer. Mit klapperigen Knien, ich kenne ihn nicht, ich weiß nichts von ihm. Ich gehöre nicht zu ihm. Aber der Unterschied ist zwischen diesen zwei, der Petrus war so bewusst geworden. Der hat noch vorher gesagt, ich werde kämpfen. Ich gehe sogar mit dir in den Tod. Und Jesus sagt, ehe der Hahn kräht, wirst du mich verleugnen. Und als der Hahn gekräht hatte, weinte Petrus bitterlich. Er wusste, meinen Herrn und Heiland habe ich verraten. Das wollte ich nicht. Ich wollte zu ihm stehen, der mich liebt. Judas, nachdem er Jesus verraten hat, den Kuss, ging er zurück und schmetterte das Geld den Pharisäer zu Füßen. Da habt ihr. Er wusste, er hat etwas gemacht, was nicht in Ordnung war. Aber die zwei Unterschiede, Judas und Petrus. Der Judas ging hin und er hängte sich. Der tat keine Buße. der ist nicht umgekehrt. Er hat gesagt, Herr Jesus, es tut mir leid. Es war echt dumm, was ich gemacht habe. Ich bereue es zutiefst von meinem Herzen, dass ich das gemacht habe. Er war nicht bereit. Er nahm ein Seil und verkürzte sein Leben. Der Petrus war in dieser Situation. Er hat sein Leben nicht aufgegeben. Zwar wissen wir nicht alle Situationen, die Bibel beschreibt es nicht. Aber nachdem der Herr Jesus auferstanden ist und sie früh morgens begegnet ist und für sie Frühstück vorbereitet hat, um deutlich zu machen, ich bin kein Geist, ich bin nach wie vor der Herr Jesus, der Fleisch und Blut anhat, zwar der Geist Gottes in mir ist, ich Gott bin. Und er ladet diese Jünger ein zum Frühstück und dann sagt er zu Petrus, hast du mich lieb? Ja, ich habe dich lieb. Dann weide meine Lämmer. Jesus hat ihn dreimal gefragt und beim dritten Mal begriff Petrus, der Jesus meint das ernst. Der Petrus hat die Einladung nicht abgelehnt, er hat sie angenommen. Und was lesen wir Apostelgeschichte 2? Jesus hat nicht gesagt, wer predigen soll, wenn der Heilige Geist kommt. Aber der Petrus, der ist wiederhergestellt worden. Und ein Mensch, der Buße getan hat, der umgekehrt ist, der die Einladung nicht abgelehnt hat, sondern die Einladung angenommen hat und mit Gott lebt, für seinen Herrn. Aber dann, beim zweiten Mal, wo er die Möglichkeit hatte, ihn zu bekennen, hat er gesagt, bitte, nicht wie mein Herr, bitte kopfüber, denn ich bin nicht würdig zu sterben wie mein Herr. Er ist Herr. Ich bin nur sein Knecht. Ich bin nur sein Diener. Also wer das Hochzeitsgewand anhat, darf bei der Hochzeitsfeier dabei sein. Wer es nicht anhat, der wird hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Da ist es nicht nur irgendwie ein bisschen dunkel und alleine, da kann ich mich ausruhen. Da wird ein Heulen und Zähne klappernd sein, so sagt es der Herr Jesus. Und das wird ewig sein. Das ist nicht, wie die Großkirche uns lehrt, dass durch das Fegefeuer hindurch und dann, je nachdem, wie blöd du auf dieser Erde warst, wie blöd du dich angestellt hast, den größten Mist gemacht, musst du halt ein bisschen mehr schmoren, aber dann kommst du raus. Eine Ewigkeit wirst du dort sein. Auf ewig getrennt von dem, der dich eingeladen hat, von dem der König aller Könige ist. Für diejenigen, die diese Null-Buß-Mentalität haben, ja keine Einsicht, die auf dem Holzweg sind, keine Umkehr, falsche Entscheidungen getroffen haben, bewusste Weigerung. Und leider sind es zu viele auf diesem Weg. Aber diese Einladung steht bis heute aus und Gott ladet mich ein. Ich möchte schließen und zum Ende kommen. Gehörst du zu den berufenen und auserwählten Gästen? Kannst du mit Gewissheit sagen, dass du das Kleid der Gerechtigkeit angezogen hast, dass du das Kleid der Gerechtigkeit von Gott bekommen hast? Wenn ja, dann kannst du dich freuen. Dann lebt diese Einladung aus und behalte diese Einladung nicht nur für dich, sondern teile sie mit anderen. Das ist die einzige Einladung, die du teilen darfst. Der Urheber dieser Einladung gibt dir sogar den Auftrag. Er bevollmächtigt dich. Er hat dich beauftragt, begabt, befähigt, diese Einladung zu verteilen. Du kannst so oft, wie du möchtest, es kopieren. Da ist kein Copyright drauf. Er ist selber das Copyright. Geh hinaus und verteile diese Einladung dort, wo du sein darfst. Über deinen Zäunen, an deinem Arbeitsplatz, sei es beim Spazieren gehen, wie Kurt uns gesagt hat. Gott schenkt Gnade, Zeit und Gelegenheit dazu. Nutze sie zu seiner Ehre. Nicht mit Gewalt. Du musst keine Menschen überreden. Du musst keine Menschen mit Gewalt überzeugen. Einladen zu dieser Hochzeitsfeier. Und wenn du nicht dieses Kleid der Gerechtigkeit hast, dann mach dir Gedanken. Der Herr Jesus lade dich immer noch ein. Ein Text, der vor 2000 Jahren den Jesus erzählt hat, den Pharisäer und Sadduzäer. Aber dieser Text hat noch heute Gültigkeit. Er ist immer noch am Einladen, damit du bei dem Hochzeitsfest dabei sein darfst. Es ist eine Einladung, die du nicht absagen musst, sondern diese Einladung, die nimmst du an, indem du Buße tust, indem du deine zwei gesunden Kniescheiben benutzt, um auf die Knie zu gehen und zu bitten, Herr, ich bitte dich, Jesus, vergib mir meine Schuld, vergib mir meinen Ego, meine Uneinsichtigkeit, nimm weg meinen ganzen Stolz, zerbrich ihn, denn ich glaube, das, was du am Kreuz auf Golgatha getan hast, um zu bezahlen für meine Schuld und bezahlt hast für auch alle andere, das nehme ich in Anspruch, diese Vergebung. Und ich möchte mit dir leben, nicht irgendwie, sondern hier und jetzt. Und ich freue mich schon auf das Hochzeitsmahl. Wenn du das von Herzen getan hast, dann bist du angezogen mit dem Kleid der Gerechtigkeit, mit dem Kleid des Hochzeitsmahl, und du darfst bei dieser Hochzeitsfeier dabei sein. Amen.